Herzlich willkommen zum Krypto-Podcast, in welchem wir über wichtige Nachrichten aus der Kryptowelt berichten. Mein Name ist Fayaz und ich interviewe immer freitags Leute aus der Industrie zum Thema Kryptos, Web3, NFTs, DeFi und mehr. Heute spreche ich mit Wieland Alt zum Thema technische Analyse, momentane Situation im Kryptomarkt und wie sich Bitcoin in den kommenden Wochen entwickeln wird. Wieland ist aktiver Trader, zertifizierter systemischer Coach und Trainer und als Präsident der International Federation of Technical Analysts sowie Verwaltungsratsmitglied des Vereins Technischer Analysten Deutschlands weiß er, wovon er spricht, wenn es um die technische Analyse geht. Mit Wieland zusammen haben wir einen Trading-Kurs zusammengestellt, den du jetzt zum halben Preis kaufen kannst. Der Kurs beinhaltet 19 Module und bringt dir die Grundlagen der technischen Analyse komplett online bei. Du kannst den Kurs jederzeit anschauen und die Videos auch gemütlich unterwegs zum Lernen brauchen. Den Link zum Kurs findest du in der Podcast-Beschreibung. Und nun viel Spaß mit dem Interview. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Krypto-Podcast. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast und zwar zum zweiten Mal. Wieland Alt ist heute mit am Start und er ist Experte, wenn es um Chartanalyse, technische Analyse geht. Da werden wir ihn wieder mit Fragen durchlöchern. Wieland, herzlich willkommen. Wie geht es dir?
Peers, ich bin so froh, wieder mit dir mal über technische Analyse, Krypto und die Märkte sprechen zu können. Dementsprechend geht es mir natürlich gut und ich freue mich wieder mit dabei zu sein.
Super, es ist vieles passiert seit unserem letzten Gespräch. Ja, wir sind, obwohl wir in der Makroperspektive eigentlich immer noch einigermaßen im Bärenmarkt sind, sind vor allem in den letzten 2, 3, 4 Wochen doch einige Events passiert, die, ich sag mal, vielleicht die ganze Ausgangslage nochmal verändert haben. Spürst du den Bärenmarkt aber in deinem Trading oder lässt das einen technischen Analysten grundsätzlich kalt?
Es kommt darauf an, welches Produkt du handelst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin long only, also nur auf Kaufseite als Investor, dann lässt sich der Bärenmarkt natürlich alles andere als kalt, weil du ja einfach zusehen musst, wie deine Werte verfallen, ja, zumindest auf dem Papier erstmal. Ne? Also die Unternehmen werden jetzt nicht wertloser, aber wenn du zum Beispiel Aktionär bist, dann spürst du das. Als Trader, wo du die Möglichkeit hast, nicht nur zu kaufen, ich setze auch Wertsteigerungen, sondern wo du auch die Möglichkeit hast, leer zu verkaufen, sogar so Short-Selling, kannst du ja eigentlich egal sein, weil du dann einfach nur der Richtung des Marktes folgst und versuchst eben da jeweils dein Profit draus zu machen.
Wie ist das bei dir? Ist das für dich auch eine ethische Frage, short, long oder long only quasi, weil es da um Unternehmen und Arbeitsplätze oder wie bei der Silicon Valley Bank halt um Kredite und Unternehmen und deren Liquidität geht? Oder sagst du, schau, im Endeffekt, ich bin ein Trader, ich muss beide Perspektiven verstehen, für mich ist ein Chart, wenn ich Short-Positionen sehe, dann gehe ich short.
Also bei mir sehe ich eher Letzteres. Es hat auch mehrere Gründe. Einmal, man darf natürlich nicht vergessen, als Trader gibst du Liquidität in jeglicher Art und Weise in den Markt. Du bist derjenige, der Stücke kauft, wenn sie angeboten werden, und du bist derjenige, der Stücke verkauft, wenn sie nachgefragt werden. Ja, also um das ganz grob zu sagen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Sache ist, wenn man sich Währung zum Beispiel anschaut, sind das immer Währungspaare. Ja, Euro, US-Dollar. Du bist nicht gleichzeitig long im Euro und im Dollar, sondern du musst dich immer entscheiden, was ist für mich der stärkere Punkt oder die stärkere Währung, und du verkaufst im gleichen Atemzug die schwächere Währung. Also im Endeffekt haust du immer irgendwo drauf, wenn man das mal so sagen will. So, das heißt, wenn ich denke, Euro steigt, dann muss ich mich entscheiden, Euro zu kaufen, was bedeutet, dass ich dann gleichzeitig einen Dollar verkaufe, wenn ich das Währungspaar handle. So, und wenn du zum Beispiel sagst, ja, Bitcoin, ich setze auf Bitcoin. Bitcoin wird ja auch gewertet in Dollar oder in Tether, wie auch immer. Ne? Was aber auch Dollar irgendwie wieder ist. Bedeutet, du kaufst Bitcoin, verkaufst dann Dollar in dem Sinne.
Jetzt haben wir, und in der Aufnahme sind wir etwa eine Woche nach dem Debakel um die Silicon Valley Bank. Mhm. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Inwiefern ist dein Trading News getrieben? Also wenn du so etwas wie die Geschichte mit der Silicon Valley Bank siehst, wohin
geht deine Denkweise? Gehst du dann 2-3 Schritte ins Voraus und denkst, okay, was könnte jetzt der US-Staat machen? Wird es zu einem Bailout kommen und je nachdem tradest du? Oder schaust du dir da spezifisch vielleicht den Kurs der Silicon Valley Bank an und denkst dir, hey, da kann ich vielleicht am Freitagnachmittag noch was rausholen? Wie ist da die Perspektive? Also lassen dich solche News grundsätzlich kalt, weil du deine Strategie fährst? Oder schaust du auch öfters auf die News?
Die meisten News kriege ich gar nicht mit. So, um das mal ganz deutlich zu sagen, weil sie mich auch nicht wirklich interessieren. Ich bin rein charttechnisch geprägt und es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die Grundidee in der technischen Analyse ist, dass der Preis alle Informationen enthält, was ja auch logisch ist. Denn angenommen, nehmen wir mal als einfaches Beispiel Apple. So, kennen wir alle die Firma, ne? Jeder hat sich immer mit den Produkten beschäftigt, liebt oder hasst sie, wie auch immer, wir kennen es. So, jetzt bist du die einzige Person auf der ganzen Welt, die ein Insiderwissen hat. Angenommen, dieses Insiderwissen ist, dass du das nächste Produkt, das Apple bringt, ist das iCar vielleicht. Was weiß ich denn? Du weißt es und das Ding ist super, wird die Welt revolutionieren. Du bist der einzige Mensch, der das weiß. Was machst du?
Du kaufst Apple-Aktien, weil du gehst long, ja.
Wie ein Kranker machst du das. Mhm. Du kratzt jeden Cent zusammen, fragst alle, ob sie dir nicht Geld geben. Du packst da so viel Geld rein, wie du irgendwie kriegen kannst. Weil du weißt, du kannst nur gewinnen. Hundertprozentige Sicherheit. Was wird passieren im Chart?
Im Chart müsste ja, also rein theoretisch, wenn das Gerücht schon publik ist, wäre es schon im Chart. Es gibt kein Gerücht.
Nur du hast die Information, dass es ein absoluter Buy ist. Ja? Nur du hast die Information und du handelst ja entsprechend der Information. In dem Fall kaufst du. Du kaufst ein Wahnsinniger.
Ja.
Welche Auswirkungen hat das auf den Preis?
Weil ich jetzt ein kleiner Investor bin, wird es auf den Preis keinen Einfluss haben, hätte ich jetzt gesagt. Wenn ich ein größerer Investor wäre, könnte ich vielleicht den Preis beeinflussen.
Darüber reden wir. So. Nehmen wir mal an, wie gesagt, du hast so viel Geld zusammengekratzt, du wirst den Preis beeinflussen, der Preis wird steigen, ja, weil es eine sichere Wette ist. Mhm. Im Chart ist das sichtbar. Mhm. Marktteilnehmer werden sehen, oh, da passiert was. Und das ist die einzige Information, die wir brauchen. Da passiert was, der Preis steigt. Warum? Was weiß ich. Es gibt viele Gründe, warum ein Preis steigt oder fällt. Was ich aber wissen muss, ist, in dem Moment steigt der Preis. Überwindet vielleicht sogar gewisse Hürden, die er vorher nicht überwunden hatte. Was für mich dann wiederum bedeutet, jetzt ist der Moment, aufmerksam zu werden und zu überlegen, was ist jetzt die nächste Wahrscheinlichkeit? Ja? Wenn der Preis sich erstmal bewegt, in welche Richtung wird er sich denn dann weiter bewegen? So, und jetzt siehst du massive Käufe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es erstmal weitergeht in die Richtung. Ja, das mag ein bisschen schwanken, aber im Großen und Ganzen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es erstmal weiter long geht, also der Preis erstmal weiter steigt. So, und je weiter das läuft, umso mehr Leute sehen das natürlich und umso mehr werden dementsprechend handeln. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt, wo sich das eben abschwächt, Gewinne mitgenommen werden, ja, wo das eben so weit gelaufen ist, wir kennen es von Bitcoin 2017, ja, wo im Dezember die Bild-Zeitung schreibt, Bitcoin muss ich jetzt kaufen und 3 Tage später stürzt alles ab, ja, weil alle gekauft haben und keiner mehr da ist, der noch kaufen könnte. Und das Ganze eben den Rückwärtsgang einlegt. So, und das bedeutet, das ganze Thema mit den News ist immer relativ zu sehen. Ja, das kann schon sein, dass du dann sagst, okay, es gibt eine tolle Information jetzt gerade. Das Problem ist, als Normalo bist du immer zuletzt dran. Diejenigen, die die Informationen als Erste haben, werden entsprechend handeln. Und bis du das dann gehört hast, ist der Preis schon lange weg. Weißt du? Dann ist die Information schon eingepreist. Und deshalb
braucht
es auch News zu schauen, weißt du?
Aber vielleicht an das anknüpfend. Und wir werden im Anschluss bzw. im Intro noch darüber sprechen, dass wir einen Trading-Kurs zusammen gemacht haben. Und ich bin jetzt quasi der Anfänger, du der Experte. Und am Anfang von diesem Trading-Kurs erklärst du uns, dass eigentlich gewisse Charts halt immer durch gewisse Zyklen durchlaufen, wo wir quasi die Insider oder die Großeinkäufer haben. Dann haben wir diesen mittleren Teil und ganz am Schluss die Bild-Zeitungsleser quasi, die dann die Schlagzeile lesen und sich allenfalls die Finger verbrennen und dann fängt das Ganze von vorne an, beziehungsweise nach unten funktioniert es genau gleich.
Ja.
Bedeutet das aber dann nicht, dass ich, egal zu welcher Zeit ich beim Chart diese Bewegung sehe und sagen wir jetzt, es ist eine Aufwärtsbewegung, dann bin ich immer schon zu spät. Also wenn ich jetzt diese beiden Ideen oder diese beiden Gedanken verknüpfe von alles ist im Chart bereits drin, es ist eingepreist, alles, was ich wissen muss, ist im Chart und gleichzeitig bin ich per Definition, weil ich Retail-Investor bin und keine Inside-Informationen oder Connections habe, bin ich sowieso immer wieder zu spät. Lohnt sich dann für mich der Chart dann überhaupt noch, auch wenn ich eine Bewegung sehe?
Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Bitcoin ist das perfekte Beispiel. Bitcoin war die Initialzündung für Krypto, soweit ich das überblicken kann. Aber nun lassen wir uns mal darauf ein. Über einen langen Zeitraum, Jahre, hat sich das gesamte Thema Bitcoin in einer kleinen Szene bewegt. Ja, ich meine, wir alle kennen den Bitcoin Pizza Day, 10.000 Bitcoin für 2 Pizzen. Also da wissen wir, welchen Stellenwert diese Dinge hatten. Ja? Und das hat auch gedauert, bis sich irgendeiner erbarmt hat, diesen Spaß mitzumachen. So, ja? So, das bedeutet, dass eine kleine Gruppe an, nennen wir sie mal Marktteilnehmern, damit gespielt hat. Das war jetzt aber nicht unbedingt als Investmentidee gesehen, sondern haben auch gesagt, hey, wir sind irgendwie so ein bisschen so ein paar Geeks, ja, und wir haben da irgendwie Spaß dran und komm, lass uns das mal machen und irgendwie ist das cool und könnte irgendwie was Witziges sein. So. So, und das zieht sich hin. Und irgendwann fängt das ganze Ding an, sich zu bewegen. So, aber Leute, wie du und ich, normale Anleger, Menschen wie du und ich, werden nie diejenigen sein, die diese Information zuallererst bekommen. Wir werden immer irgendwo im Mittelfeld dabei sein, wenn es gut läuft. Dazu musst du dich natürlich ein bisschen informieren. Natürlich, auch wenn du längerfristiger unterwegs bist, musst du schon wissen, wo gehe ich denn jetzt rein? Ja? Was ist jetzt interessant? Ich nehme immer, wenn du über Aktien redest, ich nehme halt immer gerne das Beispiel Apple oder Nokia. Macht einen Unterschied, ja? Wo du investierst. Definitiv. Also du musst schon wissen, wo du dich bewegst, gerade wenn du langfristig bist. Aber kurzfristig, ja, wenn du sagst, ich sehe bei Nokia irgendwie einen Move, der interessant sein könnte, dann ist es eben Nokia und nicht Apple. So, weißt du, was ich meine? Das bedeutet also, wenn du jetzt diese Phase 1 hast, die wir Akkumulationsphase nennen, wo Insider kaufen, die auch Zeit haben, die ein bisschen rumspielen, die sogenannte tiefe Taschen haben, die auch mal auf eine Entwicklung spekulieren und auch damit rechnen, dass die vielleicht gar nicht aufgeht. Diese Menschen sind keine Privatanleger, seltenst. Ja. So, das heißt, wir werden nie dazugehören. Wozu wir aber gehören werden, ist, wenn wir uns regelmäßig informieren, mal eine Zeitschrift lesen, uns im Internet informieren, mal einen Chart angucken, so, dann hast du mal von irgendwas gehört. Ja, da gibt es irgend sowas, das nennt sich Kryptowährung, Bitcoin, keine Ahnung, was es ist. Du sagst aber, irgendwie finde ich das interessant. Aber du weißt nicht so richtig, ob das was für dich ist. Dann guckst du aber irgendwann mal auf den Chart und stellst fest, hoppla, da bewegt sich ja was. Und jetzt hast du ein bisschen was von Charttechnik gelernt. Und dann siehst du, der Preis steigt, überwindet eine gewisse Schwelle. Dann sagst du, das ist interessant. Dann fällt der Preis ein bisschen zurück. Dann denkst du, hey, ist doch alles nicht so toll. Und dann merkst du aber irgendwie, der fällt zwar zurück, aber nicht wirklich tief. Und dann kommen schon die nächsten Leute, die dann wieder kaufen. Und dann merkst du, Moment mal, da ist ja Interesse. Da bist du in der zweiten Phase. Und das ist die Phase der öffentlichen Beteiligung. Also wo im Endeffekt Privatanleger, die sich informieren, die interessiert sind, anfangen, den Markt zu betreten. So, die Insider, die sind schon drin. Die haben schon fette Gewinne. So, die haben schon den Lambo bestellt. So, da geht's dann los.
Das heißt, unser Ziel ist es eigentlich, vom Bild-Schlagzeile-Leser in die zweite Gruppe, in die mittlere Gruppe zu kommen. Und das können wir, wenn wir uns informieren, uns mit Chartanalyse beschäftigen und anhand von dem eigentlich auch so ein bisschen den Trend mitmachen. Außer wir sind jetzt absolute Experte auf einem Gebiet, sagen wir Biotechnologie und forschen jeden Tag. Und dann sehen wir natürlich, wohin der Trend, sagen wir, in den nächsten 5 Jahren gehen könnte und haben dann quasi die Möglichkeit. Aber das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Das wird auch auf 99% der Zuhörer nicht zutreffen. Aber der mittlere Teil, da kann man immer noch spannende Gewinne machen.
Absolut. Und der mittlere Teil ist ja auch der interessanteste, weil da auch am meisten passiert. Der kann auch lange gehen. Und schau, das ist also Bitcoin und auch NFT zum Beispiel sind ja perfekte Beispiele. Wenn wir beim Bitcoin bleiben, jetzt sehen wir an, wir sind in dieser zweiten Phase, öffentliche Beteiligung. So, dann beginnt sich sowas zu entwickeln wie ein Trend. Ja, und in dem Fall war es eben der Aufwärtstrend. der gekennzeichnet ist, dass irgendwie der Preis irgendwie in die Höhe steigt, an irgendeinem Punkt, aus welchem Grund auch immer, wieder runterkommt, weil Gewinne mitgenommen werden, weil einfach wieder irgendwas aufgelöst wird. Aber das Interesse schon so hoch ist, dass der fallende Kurs aufgefangen wird. Das bedeutet, dass die Menschen, die Marktteilnehmer, bereit sind, höhere Preise für ein und dasselbe Gut zu bezahlen, als sie vorher bereit waren. Das ist ja der einzige Hintergrund dabei. Ja? So entsteht der Trend. Der Preis steigt wieder weiter. Die nächsten sehen, sagen sich, okay, das Ganze scheint jetzt sich zu stabilisieren. Da geht es ja um Timing. So, und wann merkst du, dass es in die Übertreibung geht? Wenn es natürlich immer schneller, immer steiler wird. Ja, dann haben wir irgendwann, das ist dann die dritte Phase, dann gehst du nicht mehr in die öffentliche Beteiligung, wo dann, bei dir ist das perfekte Beispiel. Du hast deine Community, du hast deinen Mitgliederbereich, ihr tauscht euch aus, weißt du, du machst das mit dem Podcast, du gibst die Videos. Das ist ja nur eine kleine Gruppe. Für die meisten da draußen sind wir trotzdem noch Spinner. Ist ja so.
Ja, das ist leider so.
So, und in dem Moment, wo die Masse dann aber sagt, das sind aber gar keine Spinner, jetzt will ich auch mit dabei sein, dann ist es gefährlich. Ja, weil dann natürlich jeder anfängt, irgendwie kaufen zu wollen. Und das ist so dieser Bild-Zeitungs-Indikator, wo du dann irgendwo siehst, wie gesagt, ich hatte mal für so eine Präsentation uns gemacht, diese Schlagzeile hast du mit Sicherheit auch gesehen. Das war, ich glaube, 17. Dezember 2017 oder 15, irgendwie so.
Ja.
Der Bitcoin muss ich jetzt noch kaufen. $3,000 später ist das Ding komplett abgestürzt. Ja, so.
Also wer bei der Bild-Schlagzeile verkauft hätte, hätte ein gutes Geschäft gemacht, außer jetzt, wenn du sehr spät eingestiegen bist, aber das wäre ein guter Indikator gewesen.
Ja, das Problem ist, dass du dich damit natürlich immer gegen so einen massiven Zug stellst. Ja? Du kannst, so eine Übertreibung kann ja auch ein bisschen laufen. Ja? Also das kann schon weiterlaufen, als du Geld hast. Mhm. Auch nicht wirklich gut. Dafür ist eben die technische Analyse da. Und ich habe das ja in dem Kurs, da habe ich auch dieses Beispiel mal genommen, weil du kannst sehen, wann das vorbei ist. Du kannst es sehen. Natürlich bist du da schon $5,000 drunter gewesen, aber es ist immer noch besser als $30,000 drunter abzugeben. Und das ist das, was man gut kombinieren kann. So ein bisschen das Insiderwissen aus der Community, aus dem sich selber informieren, aus dem, was es heißt und was es eben nicht heißt, was ist eine Zukunft und was ist halt nicht. Ja, wir alle haben den Rugpull gesehen bei Squidcoin oder wie das Ding hieß. Ja. Da gibt es ein Video, wie auf einmal der Kurs runterrutscht. So, da muss man schon so wissen. Aber wenn du dann eben guckst, öffentliche Beteiligung, du informierst dich, du siehst, wie sich der Trend entwickelt, das Ding wird steiler, alle reden drüber, dann bist du in der dritten Phase und die lautet Distribution. So, und jetzt hast du drei Phasen. Akkumulation, die Leute sammeln ein, öffentliche Beteiligung, Trading, ja, investieren, Distribution. Warum heißt das so? Und wer distributiert an wen? Ja, die Insider, die Profis, haben fette Gewinne. So viele Lambos kannst du gar nicht fahren, wie die kaufen könnten. Also was werden die machen?
Werden verteilen.
Die kaufen an die Leute, die jeden Preis bezahlen, um dabei zu sein. Jeden. Scheißegal. Jeden Preis. Und das gleiche machen die anderen aus der zweiten Phase, öffentliche Beteiligung, die Trader. Ihr aus der Community, wo du deinen Leuten sagst, hey, lass uns mal die Gewinne mitnehmen. Profis verkaufen in steigende Preise. Amateure eben nicht. Amateure verkaufen in fallende Preise, weil sie Panik haben. FOMO und FAT kommt da halt rein. Ja.
Aber was da sicher ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, und ich glaube, das unterschätzt man vor allem beim professionellen Trader extrem, ist ja diese Psychologie. Also dieses, du hast es vorhin vor den laufenden Zug, der immer größer, schneller und massiver wird, sich zu stellen, das braucht schon psychologische Überwindung. Was gibt es da für Tricks oder Hacks, jetzt rein aus psychologischer Ebene, nicht mal aus der technischen Analyse, die du konkret anwendest, bei welcher du sagst, so kann ich mich wie distanzieren von diesem Thema oder kann ich wieder auf den Boden kommen, ohne quasi mich verrückt machen zu lassen von der Bildschlagzeile?
Im Endeffekt, es gibt einen Grundsatz, der ist jetzt weniger Verkäufe oder Verkäufe gedacht, ja, also Short-Selling, sondern ist eher fürs Gegenteil gedacht und der lautet, never catch a falling knife. Aus genau dem Grund. Und das heißt eben für Leute, die dann sagen, okay, wenn jetzt alle Bitcoin kaufen wollen, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ist ja nur ein Beispiel, bitte, das muss ich richtig verstehen. Aber ich glaube, wir haben alle einen Bezug dazu. Ja, wenn ich jetzt mich dagegen stelle, weil ich der Meinung wäre, das wäre viel zu übertrieben und viel zu teuer und das muss doch jetzt fallen, ist das die schlechteste Entscheidung, die du im ganzen Leben treffen kannst. Weil erstens, der Markt muss überhaupt nichts. Zweitens, und das wusste schon Keynes, ja, der Markt, Märkte können länger irrational sein, als du Geld hast. So, und damit ist der psychologische Trick dahinter, einfach diszipliniert zu bleiben und zu sagen, okay, es ist eine Riesenübertreibung. Ich verkaufe in steigende Kurse meinen Bestand, nehme die Gewinne mit. Aber mit Short-Selling mache ich erstmal gar nichts, weil es auch noch keinen Anlass gibt, weißt du? Und das Gleiche ist zum Beispiel auch, wenn der Kurs wieder fällt. Ja, du verkaufst nicht in den fallenden Kurs, du kaufst in den fallenden Kurs so ein bisschen rein. Aber auch nur, weil du investierst vielleicht. Ja? Weil du vielleicht Dollar-Cost-Averaging machst oder so. Aber du gehst jetzt nicht, als Trader rein, der kurzfristig orientiert ist und sagst, der Preis ist so tief gefallen, der muss jetzt wieder steigen. So, dann bist du jetzt wieder bei der Silicon Valley Bank oder so. Alle Banken sind gefallen in der letzten Woche, alle. So, und dann kommst du hier und sagst, ja, aber es kann ja gar nicht sein, dass jetzt Goldman Sachs oder Deutsche Bank oder so, ich kaufe jetzt, gehe jetzt all in, ja. Kannst du machen, bist aber pleite danach. So, deshalb, der Hack ist Disziplin und deine Gier im Griff zu haben. Jetzt ist die Frage, woran, und ist die Frage natürlich, wann ist denn dann der Zeitpunkt, sich gegen den Markt zu stellen? Als Verkäufer, ja, wenn die Übertreibung eben wirklich da ist, oder eben als Käufer, wenn du merkst, okay, da ist eine Bodenbildung, indem du den Chart liest, indem du siehst und erkennst, was passiert. So, und ich nutze da gerne Unterstützung und Widerstände. Jetzt hast du natürlich bei so einer Rallye auf Allzeithochs keine Widerstände mehr. Es gibt keine Widerstände mehr. Die Leute zahlen jeden Preis, völlig egal. Aber irgendwann hört es auf. Und das musst du eben abwarten. Und dafür nutze ich Candlesticks. Das erkläre ich auch im Kurs, worauf es da zu achten gilt. Weil du da siehst, wann der Preis dreht, dass der Preis dreht, dass die Marktteilnehmer sich völlig anders verhalten. Und am Ende reden wir immer über Wahrscheinlichkeiten. So, und wenn du siehst, dass alles in eine Richtung rennt, die totale Stampede, dann kannst du dich nicht dagegen stellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du zerrissen wirst, ist viel zu hoch als die Wahrscheinlichkeit, dass du damit Erfolg hast. Das wäre Glück. Wenn du das Candlestick nimmst, und Umkehrsignale deuten kannst, dann hast du wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt diese Richtung dann wieder weiterverfolgt. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, du hast ganz konkrete Ansätze, wo du den Markt verlässt, wenn du falsch liegst. Ja, also angenommen, wir wären jetzt zum Beispiel, also ne, angenommen Bitcoin 20.000, 2017 fällt, du siehst irgendwie ein Candlestick-Muster, das eine Umkehr andeutet, dann hast du aber schon einen Hochpunkt, ja, an dem du dich orientieren kannst, wo du sagen kannst, okay, wenn ich falsch liege, sehe ich das daran, dass der Hochpunkt wieder durchschritten wird und der Preis weiter steigt. Dann hast du aber einen Ausstiegspunkt. Weißt du, was ich meine?
Würdest du dann, also wenn wir ganz konkret jetzt dieses Beispiel nehmen, quasi deinen Stop-Loss auf das ehemalige Hoch setzen, weil dann quasi deine These widerlegt wurde, dass der Kurs nicht kehrt und nach unten geht, sondern wieder quasi über diesen Hochpunkt schießt, oder?
Ja, ja. Okay. Im Endeffekt, das basiert auch auf der Beobachtung eines Trends und der Definition. Ein Aufwärtstrend ist die Abfolge von höheren Hoch- und höheren Tiefpunkten. Einfach weil die Leute bereit sind, höhere Preise zu zahlen, aus welchem Grund auch immer. So, und da haben wir wieder die Frage, wie wichtig sind News, Informationen? Nicht wirklich wichtig. Ich sehe, die Menschen sind bereit, höhere Preise zu bezahlen, als sie vorher bezahlen wollten. Okay, das muss ich wissen. Dann weiß ich, die Wahrscheinlichkeit ist erstmal größer, dass sie es weiterhin tun. Und zwar genau so lange, bis sie es nicht mehr tun. So, jetzt erkenne ich aber, dass sich das Ganze dreht. Die sind nicht mehr bereit, höhere Preise zu bezahlen, sondern warten ab. Sagen, da musst du mir ein bisschen dem Preis entgegenkommen, bevor ich dir das Ding abnehme. Da merkst du schon, dass irgendwas schief gelaufen, irgendwas ist faul. Ja? In dem Moment, wo du dann sagst, okay, dann gehe ich short, dann verkaufe ich und du merkst, dass die auf einmal doch wieder mehr bezahlen wollen, als sie vorher bezahlt haben, also neue Hochs haben, bist du erwiesenermaßen auf der falschen Seite. Ja? So, da brauche ich auch nicht mal irgendwie, ne, das brauchen wir nicht mal irgendwie eine Folie uns anzugucken. Es ist ja logisch. aus der Beobachtung, wie sich so ein Chart eben auf oder so ein Trend aufbaut. So, und in dem Moment musst du eben deinen Stop-Loss ziehen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass du auf der falschen Seite stehst, natürlich deutlich größer ist, als die Wahrscheinlichkeit, dass alle anderen auf der falschen Seite stehen.
Absolut. Jetzt haben wir über diese Trendwende gesprochen. Und ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand, den du gerade angesprochen hast, ist, gute Trader verkaufen also nicht, dass ich jetzt deinen Satz falsch sage, aber gute Trader verkaufen quasi in den Trend oder in diesen Hype rein. Und schlechte Trader machen halt gar nichts, reiten die ganze Welle hoch und dann wieder runter und dann am tiefsten Punkt. Aber lasst wir jetzt mal die schlechten Trader weg. Mhm. Wenn wir ein ganz konkretes Beispiel nehmen, sagen wir, der Bitcoin-Preis ist bei 20.000. Du hast 20.000 zur Verfügung, du hast einen Bitcoin gekauft. Wir gehen davon aus, dass der Bitcoin-Preis auf 100.000 steigen wird. Da überschreiten wir auch die 68.000. Also wir sind dann quasi in uncharted territory, in einem Territorium, das noch nicht erkundet wurde. Jetzt, wie macht jetzt ein guter Trader, wenn wir jetzt ganz konkret über die Prozente sprechen, wo verkauft jetzt ein guter Trader? Sagen wir, der Sprung von 20 auf 100.000 läuft inner 2 Jahren ab oder 1,5 Jahren. Wie gehe ich jetzt davor? Da wird es ja mit Volatilität und Silicon Valley Bank und die Fed und die Zinsen und Rezession und so weiter. Ja. Da werden wir x unterschiedliche Nachrichten sehen, die dann schlussendlich auch im Chart widerspiegelt sind. Ja. Wie gehe ich jetzt da konkret vor? Bringt es da mir etwas, wenn ich eine Art Framework, zumindest mental, mir auf die Seite schreibe und sage, hey, wenn dieser Preis erreicht wird, steigst du mit x aus. Wenn dieser Preis getroffen wird, steigst du mit Y aus. Wie macht man das konkret?
Der Punkt ist, wir Menschen sind nicht für den Börsenhandel gebaut. Warum? Weil wir Emotionen haben. Der Verlust von Geld wird in dem gleichen Zentrum im Gehirn verarbeitet wie körperlicher Schmerz. So, und so empfinden wir das auch. Ist nicht wirklich toll. Der Verlust von Geld ist aber auch der Moment, wo du aufgelaufene Gewinne wieder hergibst. Ja, so, das heißt, Wir laufen in emotionale Fallen. FOMO ist ja eigentlich sowas, was aus Social Media kommt, wurde aber auch sofort auf Krypto adaptiert. Ja? Fear of Missing Out war ja eigentlich die Idee, dass du irgendwelche Posts von deinen Freunden verpasst und auf einmal nicht mehr mitreden kannst. Auf der anderen Seite haben wir eben dann FUD, Fear, Uncertainty, Doubt. So, und übertragen auf das normale Börsengeschehen ist es eben Gier. Ja, da geht noch mehr. Ja, möglich, vielleicht, irgendwann mal, aber momentan gerade mal nicht. Ja, das heißt, du musst dir irgendwie überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Was ist mein persönliches Kursziel? Und dann empfehle ich dringend natürlich auch da eine gewisse Flexibilität mit reinzusetzen. Denn wenn du zum Beispiel sagst, du wartest auf die 100.000 und du beobachtest ab 90.000 mit Argusaugen, guckst du den Kurs an und du siehst, wie der sich quält und bei 93 und bei 94 rumhängt, dann steigst du halt aus, zumindest mit einem Teil der Position, weil das Ganze vielleicht nicht mehr aufgeht, weißt du? Weil einfach der Markt schon in Stocken kommt, die Leute Gewinne mitnehmen, schon mal aussteigen, bevor die 100.000 kommen, einfach aus der Annahme Realität wird. Und wenn du dann aber sagst, nee, ich will diese 100.000, dann kannst du natürlich den Fall haben, dass du bei 99.500 das Top hast und auf einmal 30% alles wieder runterkracht. Und dann bist du gefangen, weil du nämlich schon die 100.000 fast gesehen hast. Und dann geht es nämlich los, dann bist du in der Psychofalle. Und die lautet, ja, okay, wenn der Preis wieder ansteigt auf die, weil ich hatte ja schon 99.500 gesehen, dann steige ich da aus. Und jetzt weißt du, wie Unterstützung und Widerstände entstehen. Ja, weil irgendwann wird der Preis ja wieder da ankommen und jeder, der weichgekocht wurde in der Zwischenzeit, wird sich freudestrahlend von dieser Position lösen. Was wird dann also passieren? Der Preis wird auch wieder fallen, zumindest für einen gewissen Moment. Und dann bist du wieder bei Wahrscheinlichkeiten, ja, weil das menschliches Verhalten. Und das bedeutet für mich jetzt in der Findung von Ausstiegspunkten, ich brauche konkrete Ziele, zum einen. Die kannst du herleiten im Sinne von, du hast sowas wie ein Chance-Risiko-Profil. Guck mal, du planst einen Trade und du willst den Trade absichern, also du willst kaufen. Ja, nehmen wir mal an, das konstruieren wir einfach mal so ein bisschen, dass wir ein paar gerade Zahlen haben. Bitcoin steigt jetzt über 30.000. Ja, jetzt hast du aber so einen Tiefpunkt bei 25.000 und deine Spekulation ist, dass dass du, naja, du riskierst also 5.000 Dollar. Jetzt willst du also als Gewinn, damit sich diese Spekulation überhaupt lohnt, hier mindestens 5.000 Dollar haben. Ja? Sonst brauchst du es ja nicht zu machen. Sonst geht die Rechnung ja auf lange Sicht gar nicht auf. Aber wenn du nur 5.000 Dollar nimmst, also 1:1, ja, dann kommst du nicht wirklich vom Fleck. Also wirst du vielleicht 7.500 haben oder 10.000 als Gewinn. Du riskierst ja 5, also muss sich das Risiko ja lohnen. Also willst du was zurückhaben dafür und das können dann vielleicht 10.000 sein. So, dann steigst du mal den 10.000 aus. Wäre also von 30 auf 40 bis bei 40 wieder raus. So, dann sagst du dir, naja, aber steigt auf 45, wäre ich da wieder rein, da hätte ich ja noch 5.000 mehr gemacht. Da bist du wieder im Gear-Thema. Und dann kommen wir dann zur technischen Analyse und dem Trendaufbau. Und wenn du überlegst, dass der Trend ja immer über Impulse und Korrekturen läuft, dann wartest du auf die Korrektur. Wenn der Trend stabil ist, und das ist ja das Schöne daran, ja, dann bist du bei 30.000 eingestiegen, bei 40.000 ausgestiegen, dann wird der Preis vielleicht bei 45 anfangen zu fallen, dann ist er bei 40, bei 35, dann siehst du, wie die Marktteilnehmer anfangen zu kaufen, merkst du, okay, die sind bereit, höhere Preise zu bezahlen, als sie vorher bezahlt haben, steigst halt wieder ein, bitteschön, hast wieder ein neues Szenario, ja, und nimmst den nächsten Move mit. Das ist Trading. Aktives Trading. Es hat natürlich nichts damit zu tun, wenn du Anleger bist, in dem Sinne von, ja, ich to the moon, wo auch immer der sein mag, ja, den ganz großen Wurf. Ist ja auch okay, aber du musst eben damit leben, dass du durchgeschüttelt wirst.
Ja, absolut. Wenn ich eine These habe, die ich aus dem Chart gelesen habe und ich sage, der Kurs muss steigen, der Kurs muss sinken, mir ist es persönlich oft passiert und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere Zuhörerin das gleiche Problem hat. Die These war richtig, der Zeitraum war vielleicht zu kurz oder zu weit gedacht. Also sagen wir, ich habe die Überlegung, dass der Kurs steigen wird, aber ich bin zu ungeduldig und weil diese Volatilität in der kurzen Zeit passiert, habe ich Angst und steige wieder ein oder steige gleich wieder aus, weil ich sage, hey, ich möchte lieber wieder auf die sichere Seite gehen. Ist das ein Phänomen, das du kennst? Hat man das als Chart-Analyst überhaupt? Oder sagt man, ich definiere meinen Rahmen ganz klar. Wenn der Rahmen gesprengt wird, ist egal, wo meine These ist, das Stop-Loss greift oder mein Profit-Taking greift und ich steige so oder so aus dem Markt, weil meine These widerlegt wurde.
Wir haben zwei Faktoren. Zum einen, was wir schon besprochen haben, wir sind ja Menschen. Und Menschen sind emotionale Wesen. Das heißt, wir werden einen Punkt der Handlungsunfähigkeit erreichen, wenn unsere Emotionen übernehmen. Ja? Die meisten kennen es, wenn sie sich verliebt haben. Ja? Völlige Handlungsunfähigkeit. Ja? Benimmst dich wie ein Trottel. Manchmal zum Beispiel. Aber auch wenn du zum Beispiel über Finanzen redest. Ja? Wenn die Emotionen kommen, auf einmal bist du im Verlust, bist du handlungsunfähig. Weil du hattest ja was ganz anderes vor. Ja, das heißt, das Einzige, was uns davor schützt, Opfer unserer eigenen Emotionen zu werden, ist ein Regelwerk, das eben fast schon automatisch greift. Dafür gibt es ja auch Trading-Software zum Beispiel, ja, wo du sagst, ich stelle einfach diese Szenarien rein und ich kümmere mich um nichts mehr, weil ich nicht mehr in der Lage bin zu reagieren, wenn ich unter emotionalem Druck bin. So, und Angst, dass der Verlust wirklich kommt. Und das, was du geschildert hast, naja, oh, jetzt bewegt der Markt sich, ich steige doch lieber aus, obwohl das Szenario noch intakt ist, ist die Angst vor dem Verlust, die letzten Endes den Verlust herbeiführt. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. Ja, weil das ist so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, so kennen wir ja auch aus der Verhaltenspsychologie, ja, wo du sagst, oh, das ist bestimmt ein ganz schwieriger Mensch. Also wirst du dem schon komisch begegnen, wird er sich also auch schwierig verhalten. Ja, hast du wieder recht gehabt. Ja, so, und das ist natürlich auch bei solchen Szenarien. Das heißt, wir brauchen immer ein Regelwerk, das uns sagt, an dem Punkt ist die Idee tot. Heißt übersetzt, die Wahrscheinlichkeit auf einen positiven Ausgang meiner Strategie ist bei null. Und dann brauche ich mich nicht mehr mit dem Trade zu beschäftigen. Das muss aber vorher festgelegt sein. Du bist nicht mehr in der Lage, rational das zu entscheiden, wenn der Verlust da ist.
Das heißt, sehr schwer. Bevor du eigentlich die Position eingehst, also aktiv quasi eingibst die Position, hast du bereits, und das machst du bei jedem Trade knallhart, weißt du, wann du aussteigst, weißt du, wann die These widerlegt ist, weißt du, wo du das Ganze laufen lässt, etc.
Ja, weil es sein muss. Das hat auch einen weiteren Hintergrund. Wenn du einen Einstiegspunkt hast, sind wir wieder 30 und 25.000. Ja? Also angenommen, du stehst bei 30.000 einsteigen und dein Stop-Loss liegt bei 25.000. Dann ist aber die Frage, ja, wie viel kann ich denn eigentlich kaufen? Wie viel will ich überhaupt riskieren? Ja? Willst du, kaufst du 4 Bitcoin, dann hast du auf einmal 20.000 auf der Uhr. Die willst du aber gar nicht riskieren. Du willst ja nur sagen, okay, ich bin ja gierig, ich will ja 10.000 haben und ich habe gerade das Geld für 4 Bitcoin. Ja, so, dann hat man 120.000 Euro. Geil, mache ich 40.000 Profit damit. Das ist ja die Idee, die wir ja haben. Also dann nimmst du den Schluck zu viel aus der Pulle und jetzt geht der Kurs aber zurück. So, und dann bist du da mit deinen 4 Bitcoin, hast aber eigentlich nur die Idee, dass du 5.000 riskieren willst. Tust du aber nicht, riskierst 20. Und dann geht die Maschine los. So, dann sagst du, nee, das geht jetzt aber auch nicht, weil ich kann mir das ja gar nicht erlauben. Mist, was mache ich jetzt? So, und dann bist du gefangen. Das heißt, das Thema der Positionsgröße ist elementar. Das kann ich aber nur berechnen, wenn ich weiß, wann ich wieder aussteige und Verlust fallen. Sonst habe ich keine Anhaltspunkte. So, das heißt, Trading an sich ist auch viel Management. Ja, wo du so ein bisschen managen muss man ja. Sich selbst, den Trade, den gesamten Aufbau. Und am Ende ist ja auch das Einzige, was wir wirklich kontrollieren können. Ich kann ja nur kontrollieren, wann ich aussteige und wie viel ich dabei verloren habe. Den Rest kann ich nicht kontrollieren, ob der Markt steigt oder fällt. Wie du schon gesagt hast, als Kleinanleger passiert da gar nichts, wenn du kaufst.
So. Absolut. Wenn du einen Chart anschaust, also wir haben ja, ich glaube, beim letzten Interview auch über eine gewisse Routine gesprochen, dass du quasi, wenn du ein Profi bist oder regelmäßig tradest, dass du die Charts innerhalb wenigen Minuten eigentlich analysieren kannst, dann hast du eine Trading-Idee oder keine, tradest das, machst den Computer wieder zu und dann geht das Leben weiter. Ja. Wenn du, sagen wir, von der letzten Woche auf diese Woche den Chart anschaust, lässt du die Indikatoren, die du letzte Woche drauf hattest, lässt du die noch drauf oder fängst du immer mit einem komplett sauberen Chart an? Das hat mich noch interessiert, weil ich sehe oft halt die Leute, die sagen, ja, und vor 3 Wochen habe ich hier diesen Trend gesehen und heute sehe ich das und so. Und dann wird das Ganze relativ überfüllt, wirkt es fast schon. Und es kann einen auch schon überschlagen mit der Anzahl der Informationen. Fängst du da jedes Mal sauber an oder wie handelst du das?
Also, wir müssen unterscheiden zwischen Indikatoren, die man da reinsetzt und die bleiben ja da. Ja, so. Das ist praktisch die Nachverfolgung des Preises oder eine Berechnungsweise der vergangenen Preise. Und dem, was wir in den Chart einzeichnen als Unterstützungsideen, als Hilfsmittel sozusagen. Das wären dann zum Beispiel Unterstützung, Widerstände, Fibonacci, Retracements. Das sind Sachen, die irgendwann ja ihre Gültigkeit verlieren. Ja, die werden dann durchbrochen, nach oben oder nach unten. Wir machen ja beide unsere Shows bei Swissquote auf dem Kanal. So, da mache ich auch immer die technische Analyse, ist auch mal Bitcoin mit dabei. Und ich nehme dann gerne mal einfach auch eine Linie und nehme die von oben und schiebe die wieder nach unten, weil ich sie oben gar nicht mehr brauche. Ja, der Markt ist so weit unten, für irgendwelche auch immer dann gerade, weißt du. Und dann brauche ich die Linie oben nicht. Wenn ich die da oben liegen habe, dann irritiert mich das nur, weil das irgendwas anzeigt, was momentan überhaupt nicht relevant ist. Und grundsätzlich gilt im Chart, weniger ist mehr. So, weil am Ende, worum geht es denn tatsächlich im Trading oder in der Analyse? Es geht darum, den Preis zu analysieren. Steigt er oder fällt er? Alles andere kann eine Filterfunktion sein, ein Indikator, ja, wo man sagt, eine Stochastik zum Beispiel oder ein RSI, das kann so ein Filter sein, wo du sagst, naja, der Preis bewegt sich zwar, aber ich brauche nochmal eine Bestätigung aus dem Indikator. Okay, fair enough. Wenn du jetzt aber anfängst, dir 4 Indikatoren in den Chart reinzusetzen, ja, dann wirst du eine Bestätigung von dem einen Indikator bekommen, der zweite ist noch neutral, der dritte ist eher negativ und der vierte, den hast du noch nicht ganz verstanden. So. Und dann sitzt du da und sagst dir, ja, was mache ich denn jetzt? Der Preis bewegt sich zwar, aber ich kriege hier widersprüchliche Signale, ich lasse es einfach. Oder du triffst irgendeine Entscheidung, die dann auch wieder nicht begründet ist. Also da muss man schon so ein bisschen aufpassen, aus meiner Sicht.
Ja. Gibt es No-Trading-Zones oder No-Trading-Times für Wieland Art? Also gibt es Situationen, bei welcher du, sagen wir, aus dem Chart nichts Konkretes liest oder hast du eigentlich bei jeder Chart-Analyse einen ganz klaren Trade, den du eingehst?
Also es gibt absolute No-Trading-Events oder auch auf Situationen im Chart. Die sind auch gar nicht so selten tatsächlich. Der Punkt ist, du wirst immer wieder, wenn du auf den Chart siehst, und auch hier gucken wir auf die Krypto, gerade Bitcoin und Ethereum, die sich über einen langen Zeitraum nur noch seitwärts bewegt haben. Ja? Das heißt, eine ganz kleine Handelsspanne, null Volatilität. Du siehst eine rote Kerze, dann siehst du am nächsten Tag eine grüne Kerze. Alles ist sehr eng verschachtelt. Was soll ich denn daraus holen? Ja? Da müsste ich in den Minutenchart schalten, um von diesen Mikrobewegungen irgendwie zu profitieren, was sich überhaupt nicht lohnt. So, das heißt, was für mich interessant ist, ist immer dann, wenn ich eine gewisse Volatilität habe, Bewegung. Und das muss eben deutlich sichtbar in die eine oder vielleicht auch in die andere Richtung gehen. Also beides ist ja okay. Aber ich brauche wirklich Bewegung. Da muss Action sein, um das mal so zu sagen. Dann wird es interessant.
Das heißt, keine Action, kein Trade.
Ja. Wir müssen uns nämlich immer klar machen, du hast ja ein Szenario. Und dieses Szenario lautet, du hast einen Einstiegspunkt, du hast einen Stop-Loss-Punkt und du willst auch belohnt werden für dein Risiko. Das heißt, auf Deutsch gesagt, du brauchst Strecke. Wenn die nicht da ist, was soll ich denn da traden?
Vielleicht abschließend noch etwas, das wir im Trading-Kurs noch separat abhandeln werden. Eine Frage aus dem Trading-Kurs, die ich jetzt vorwegnehmen werde. Ein Thema, das du angesprochen hast, ist Candlesticks. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt mal bei meiner Recherche auch technische Analysten gesehen, die nehmen zum Beispiel die Farbe aus dem Chart komplett raus. Die nehmen die Candlesticks, machen sie schwarz-weiß anstatt rot-grün, weil der psychologische Effekt entsprechend dann wie rausgenommen wird. Ist das Esoterik? Gibt es da wirklich eine, ich sag mal, wissenschaftliche Grundlage dafür? Wie machst du das? Hast du da normale Farben? Änderst du die Farben? Machst das mal so, mal so? Wie läuft das genau ab?
Ja, das ist aus vielen Faktoren zusammenzusetzen, das ganze Thema. Ich meine, es liegt auf der Hand, rote und grüne Kerzen zu nehmen, um steigende und fallende Kurse zu visualisieren. Ich habe einen guten Freund als Trader, der beschwert sich immer, dass ich rote und grüne Kerzen nehme, wenn ich einen Vortrag halte. Das hat einen einfachen Grund. Er kennt die Farben nicht. Das ist eine Begründung. Das betrifft jetzt ja nicht alle. So. Schwarz-Weiß ist eigentlich der Klassiker. Jetzt ist die Frage, wo ist der Vorteil dafür? Am Ende, ich will so wenig Interpretation und Unsicherheit wie möglich. Schwarz-Weiß, ist jetzt die schwarze Karte positiv oder die weiße? Ist die blaue jetzt richtig oder ist es die so, weißt du? Rot ist rot, grün ist grün. Kennen wir von Kindesbeinen an. Jeder, der am Straßenverkehr teilgenommen hat, auch als Fußgänger, kennt rot und kennt grün. So, von daher ist diese Frage für mich relativ leicht zu beantworten. Ob es da irgendwas Esoterisches gibt, Esoterik ist überall, ja, möglicherweise auch, aber das erschließt sich mir nicht und auch andere Hintergründe erschließen sich mir nicht. Das ist, glaube ich, eher einfach eine Frage der persönlichen Vorliebe.
Absolut. Ja, und abschließend, welcher Chart oder welches Produkt findest du diese Tage gerade spannend zum Traden? Ich weiß, wir haben jetzt gerade, wie gesagt, turbulente Zeiten hinter uns. Das sollte dich ja eigentlich kalt gelassen haben, weil du ja die News nicht quasi konsumierst, sondern alles aus dem Chart liest. Aber gibt es da etwas Konkretes oder hast du eigentlich deine gängigen Produkte und Vermögenswerte, die du eigentlich immer tradest?
Also ich trade auch nicht immer, muss ich fairerweise auch sagen, und beschäftige mich auch mit anderen Dingen, was auch gesund ist. Ja, wir müssen auch ab und an mal einen gewissen Abstand haben zu den Märkten und uns mit anderen Sachen beschäftigen. Das ist das eine. Das andere ist, ich versuche mir das Leben so einfach wie möglich zu machen. In der Analyse, ich habe nicht so wahnsinnig viel im Chart drin. Ich habe die Bollinger Bänder drin. Ich achte auf die Candlesticks. Eigentlich ist es das. Ab und an spiele ich nochmal mit einem weiteren Element, aber im Grundsatz ist es das. Und ich mag es auch einfach in der Produktauswahl. Ich trade Futures, ich bin in den Indizes. Für mich ist zum Beispiel sowas wie der Nasdaq Future interessant. Ich gucke mir auch mal Gold an. Ich gucke mir auch mal Euro, US-Dollar an. Aber das sind so die Klassiker. Denn am Ende als Trader, da geht es nicht darum, ob ich von irgendetwas überzeugt bin auf lange Sicht. Das Einzige, was ich ja brauche als kurzfristig orientierter Trader, ich bin ja meistens als Daytrader, vielleicht mal ja als Swing-Trader dabei, was über mehrere Tage geht. Beides aber kurzfristig. Für mich ist nur wichtig, dass sich da was bewegt, dass ich Strecke kriege. Und das ist das Einzige, worauf ich achte. In dem Sinne ist natürlich das Thema News schon auch ein Thema. Nicht inhaltlich, Aber wenn natürlich irgendwo News sind, dann ist klar, dass da Bewegung ist. So, und dann ist die Frage, ne, kann ich von diesen Bewegungen profitieren? Und um das fairerweise auch nochmal zu sagen.
Und separierst du deinen, oder hast du als, obwohl du eigentlich professioneller Trader bist, hast du auch einen Anlegerstack, bei welchem du sagst, hey, unabhängig davon, ob ich jetzt Short oder Long Bitcoin gehe, in meinem Anlegerstack habe ich Bitcoin drin, weil ich an die Zukunft von Bitcoin glaube. Also hast du da unterschiedliche Hüte, die du jeweils trägst, und da musst du natürlich auch die Emotion abschalten, weil wenn du Short Bitcoin gehst, ist deine These widerlegt, dass Bitcoin vielleicht in der Zukunft etwas Positives bietet, oder?
Absolut. Für mich ist die Blockchain und Krypto eigentlich die Opportunity of a Lifetime. Für unsere Generation, wie auch immer, wie weit wir die auch fassen wollen. Ne? Ich bin der Generation der 70er-Baujahr. Also schon eine andere Generation als andere vielleicht. Aber es ist so ein, eigentlich ist es noch nicht mal beschreibbar, das Potenzial, das da drin steckt. Und von daher bin ich natürlich da long only. Und ich halte auch. Und es ist im Endeffekt der Punkt, dass man mit dem Halten ein gewisses Trostpflaster hat über Staking, Liquidity Mining, Lending, dass du zumindest sagst, naja, ich kriege zumindest sowas wie eine Rendite da draus. Aber natürlich, die Qual des Haltens ist da, logisch. Also da muss ich schon dann auch sagen, bin ich immer Trader? Da in dem Fall eben nicht. Da bin ich auch Anleger und ich gehe dann auch mal die Strecke runter. Weil klar, dann willst du es auch nicht glauben, dass es so weit fällt und dann bist du wieder in der Psychofalle drin. Also ja, ich halte mich an meine Regeln, aber es ist nicht immer in all den Anlagemöglichkeiten, die es gibt, machbar. Ja, weil gerade Krypto natürlich auch so volatil ist, dass du aussteigst und sofort wieder $10,000 zurückliegst, weil das Ding wieder in die andere Richtung geschossen ist.
Egal, was du tust, du liegst eigentlich immer falsch.
Ja. So, das heißt, das gerade, wo wir gesprochen haben, ist einmal auf kurzfristige Sicht sehr, sehr wichtig, mittelfristige Sicht sehr, sehr wichtig. Und natürlich, wenn es darum geht, absolute Top-Bildung, also wirklich Extreme zu identifizieren, wichtig zu beachten. Klar. Und wenn man eben sagt, ich löse einen Teil auf, du musst ja nicht short gehen, aber du trennst dich einfach vom Teil deiner Position und wartest ab. So, dann kaufst du vielleicht dann nicht ein Bitcoin, wenn der Preis ein bisschen gefallen ist, sondern kriegst für das gleiche Geld 1,2 Bitcoin. Okay. Na, so, das ist praktisch dann dein Staking-Gewinn, den du nicht gemacht hättest.
Ja.
So zum Beispiel, ja. So, aber es will eben auch gelernt sein und es will vor allen Dingen auch emotional dann verkraftet sein. Und gerade im Kryptobereich ist es eher so der Punkt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist es nicht glauben. Das kann doch gar nicht sein, ja, dass das jetzt von 68 runterfällt auf 50, auf 30. Das kann gar nicht sein. Ja, so. Oder aber dann hängst du halt in der Falle.
Absolut. Und ich finde, ich muss ehrlich sagen, also eben, ich habe jetzt den Trading-Kurs durchgemacht. Für mich ist es wirklich ein Werkzeug in der Werkzeugkiste, das ich regelmäßig brauchen kann, was mich auch irgendwo diszipliniert, unemotional auf das Thema zu schauen. Und von daher glaube ich, wird das dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörern definitiv etwas bringen. Das heißt, wir werden zusammen mit Wieland den Trading-Kurs veröffentlichen. Wenn dieser Podcast live geht, dann hast du den Link in der Podcast-Beschreibung. Kannst also dann den Kurs entsprechend vorbestellen oder vielleicht sogar schon bestellen. Also unbedingt, falls dich das Thema Chartanalyse, technische Analyse interessiert, lerne es vom Profi, lerne es von Wieland. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, es ist definitiv ein tolles Tool in der Werkzeugkiste. Wieland, herzlichen Dank für deine Insights, für deine Expertise wieder. Wir werden sicher auch in der Zukunft wieder zusammensitzen und über die Märkte plaudern. Es macht jedes Mal sehr viel Spaß und ich lerne wirklich sehr viel von dir.
Unbedingt, Fayaz. Danke für die Einladung, danke auch für die Kooperation, freue mich sehr darüber und lass uns Gutes damit tun.
Absolut. Ich wünsche allen Zuschauern alles Gute und bis zum nächsten Mal.